Der Sommer vorbei, der Urlaub ist so eine blasse Erinnerung noch, die Ferien sind vorbei, die Schule fängt morgen wieder an und die Gartenmöbel, langsam aber sicher können wir es wieder irgendwo verstauen, bis zum nächsten Jahr, und man fragt sich ja, was kommt jetzt Neues auf uns zu. Es ist so ein bisschen so die Sommerpause vorbei und jetzt geht halt einiges wieder los. Gestern war schon die erste Demo in Wien wieder und die vierte Corona-Welle klopft bereits an. Flüchtlingskrise, Afghanistan geht es drunter und drüber. Das Klima wird auch immer schlechter und macht viele Sorgen. Und wenn man sich so die Nachrichten anschaut, kommt man auf so, da könnte man jetzt alle möglichen Weltuntergangsszenarien ausmalen und dann einfach still und heimlich verzweifeln. Aber das will ich nicht. Und das aus zwei guten Gründen. Der erste Grund, den findet man im ersten Buch Mose, Kapitel 8, das ist nach der großen Sintflut. Da gibt Gott selbst Noah ein Versprechen. Da sagt er, solange die Erde besteht, soll es immer Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht geben. Das heißt, die Welt wird sich ganz normal weiterdrehen. Bis zum Schluss. Und der zweite Grund, den findet man im ersten Thessalonicher Brief, da nimmt Paulus Bezug auf etwas, was Jesus selbst gesagt hat. Und da schreibt er, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, es gibt keinen 10-Punkte-Plan, den man abhaken kann und da kann man dann ablesen, wann jetzt das Ende da ist, sondern es wird einfach ganz normal weitergehen. Und irgendwann wird Jesus dann wiederkommen. Aber die Welt um uns herum verändert sich. Das merkt man. Und das hat sie ja in der Vergangenheit schon immer getan und das wird sie weiter tun. Und die Menschheit muss sich einfach immer und immer wieder anpassen an die Gegebenheiten. Und irgendwann kommt dann Jesus zurück und dann wird alles gut. Und deshalb wollen wir mit Hoffnung und Mut, aber in erster Linie im Glauben nach vorne gehen. Und so der Titel der Predigt heute, im Glauben nach vorne gehen. Und da wollen wir uns heute gleich zwei Kapitel vom Josua anschauen, nämlich Kapitel 3 und 4. Da ist die Eva schon ein bisschen darauf hingewiesen, das Volk war lang in der Wüste unterwegs und jetzt da stehen sie da beim Jordan, müssen den Jordan überqueren und das gelobte Land eben dann einnehmen und erobern. Und wir schauen uns jetzt einmal zuerst das Kapitel 3 an. Ich werde ein bisschen was dazu sagen und dann später dann noch das Kapitel 4.
Josua 3. Der Weg durch den Jordan. Früh am nächsten Morgen brach Josua von Schittim auf und zog mit dem ganzen Volk Israel bis an den Jordan. Sie überquerten den Fluss. Sie übernachteten dort. Am dritten Tag schickte Josua die Hauptleute mit dem Befehl durchs Lager. Sobald ihr seht, dass die Lade Jahwes, die Lade eures Bundes mit Gott von Priestern aus dem Stamm Levi getragen wird, dann brecht auf und zieht hinter ihr her. Sie wird euch einen Weg zeigen, den ihr vorher noch nie gegangen seid. Ihr dürft der Lade aber nicht zu nahe kommen, sondern müsst einen Abstand von etwa 1000 Metern zu ihr halten. Weiter ließ Josua dem Volk sagen, heiligt euch, denn morgen wird Jahwe in eurer Mitte Wunder tun. Am nächsten Tag befahl Josua den Priestern, nehmt die Bundeslade auf und zieht dem Volk voran. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Da sagte Jahwe zu Josua, heute will ich anfangen, dich vor dem ganzen Volk Israel groß zu machen. Sie sollen merken, dass ich dir beistehe, wie ich Mose zur Seite stand. Befiehl den Priestern, die die Bundeslade tragen, wenn ihr an den Rand des Wassers kommt, bleibt ihr im Jordan stehen. Dann rief Josua das Volk Israel zu sich. Kommt her und hört, was Jahwe, euer Gott, euch sagt. Ihr werdet gleich sehen, dass der lebendige Gott unter euch ist und dass ihr die Völker des Landes, die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter vor euch vertreiben wird. Passt auf, Die Bundeslade Jahwes, des Herrschers über die ganze Erde, wird jetzt durch den Jordan ziehen. Wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm einen. Wenn dann die Priester, die diese Lade Jahwes des Herrn der ganzen Erde tragen, ihre Füße ins Jordanwasser setzten, wird kein Wasser mehr nachfließen. Der Fluss wird sich weiter oben anstauen, wie vor einem Damm. Nun brach das Volk auf, um durch den Jordan zu ziehen. An der Spitze des Zuges trugen die Priester die Bundeslade. Als sie ihre Füße ins Wasser setzten, der Jordan führt während der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da staute sich der Fluss sehr weit oben bei der Stadt Adam in der Nähe von Zaretan. Dort richtete sich ein Damm auf und das Wasser, das zum Meer der Araber, dem Toten Meer, hinabfloss, verlief sich völlig. So konnte das Volk gegenüber von Jericho trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Die Priester blieben mit der Bundeslade Jahwes mitten im Flussbett stehen, bis die ganze Nation den Jordan überschritten hatte.
Also da waren sie jetzt. Das zweite Mal bereits stehen sie vor dem Jordan. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gezogen und die ganzen Vorfahren, ihre Eltern, sind in der Zeit umgekommen. Es waren nur zwei Leute von der vorigen Generation, die dann noch am Leben waren. Was wer die zwei waren? Josua und Kaleb, genau, die zwei. Ansonsten war das eine völlig neue Generation, aber es war die gleiche Herausforderung. Wieder der gleiche Fluss, wieder das gleiche Land, wieder die gleichen Völker, die sie dann bekämpfen müssen und austreiben müssen. Und eben dieser Fluss war ein reißender Fluss, ungefähr 1 Kilometer breit. Also das war schon eine ziemliche Herausforderung. Und sie haben das Altgewohnte einfach hinter sich lassen müssen und einfach dieses Neue, was vor ihnen war, es waren einfach große Herausforderungen. Die Wüste war ihnen vertraut, die sind in der Wüste aufgewachsen, das war ihre Heimat. Die haben eigentlich gar nichts anderes gekannt. Da sind sie geboren worden, da sind sie aufgewachsen und das sollen sie jetzt da verlassen. Alles, was sie gehabt haben, war ihr Vertrauen auf Gott und darauf, dass Josua sie genauso durch den Jordan führen wird, wie es Mose damals beim Roten Meer gemacht hat. Wie schaut es bei dir aus? Bist du eher der Typ, der mutig nach vorn geht und gerne neue Herausforderungen annimmt? Oder bist du da eher zurückhaltend und sagst, nein, ich bleibe lieber bei dem, was ich habe, selbst dann, wenn du unzufrieden bist damit, aber besser der Spatz in der Hand als die Taube am Dach, wer weiß, was kommt, vielleicht wird es noch schlechter, bleiben wir lieber bei dem, was wir haben. Das Leben bringt einfach immer wieder neue Herausforderungen, neue Strapazen. So wie das Meer einfach die Wellen an den Strand schleudert, schleudert uns das Leben oft erwartete oder unerwartete Herausforderungen entgegen. Und da stellt sich dann die Frage, sind wir bereit, diese neuen Herausforderungen anzunehmen? Titel der Predigt ist im Glauben nach vorne gehen und da stellt sich die Frage, was ist Glaube eigentlich? Jemand hat einmal gesagt, Glaube, das ist wie ein Pudding, den man versucht an die Wand zu nageln. Man kann es nicht definieren, man hat es oder man hat es nicht, aber was das jetzt genau ist, das kann man gar nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das stimmt und ich habe jetzt auch recht eine einfache Definition von Glauben, nämlich Glaube ist Vertrauen und Gehorchen. Und was das jetzt konkret bedeutet, da habe ich da 5 Punkte dazu, die in diesem Kapitel auftauchen. Das Erste, was zu diesem Vertrauen gehört, ist, dass man auf Gottes souveräne Führung vertraut. Wie sind die Israeliten überhaupt dahergekommen? Haben sie gehört, ja, da ist ein Land, das ist schön, da fließen Milch und Honig, ziehen wir aus Ägypten, gehen wir dorthin, dort ist schöner. Nein, es war von Anfang an bis zum Ende Gottes Führung und Gottes Entscheidung. Er hat sich dieses Volk ausgesucht, er hat sich dieses Land ausgesucht und von Abraham bis zu Josua hat er immer wieder gesagt, das ist das Land, das soll einmal euch gehören. Gott plant, Gott führt und Gott irrt sich nicht. Es hat vor einigen Jahren einmal so einige Werbespots gegeben mit Armin Assinger. Da hat er dann immer gesagt, mit dem habe ich nicht gerechnet. So etwas wird Gott nie sagen. Es wird nie irgendwas geben, wo Gott nicht damit gerechnet hat, was ihn überfordert oder was er nicht geplant hat. Und egal in welcher Position wir momentan sind, es ist auf jeden Fall die beste Situation für uns, weil Gott immer nur das Beste für uns im Sinn hat. Wir kennen auch gestern, auch heute und auch morgen. Für Gott gibt es immer nur ein Jetzt. Er ist zeitlos, er ist grenzenlos und er überblickt alles aus der Vogelperspektive. Er hat den vollen Überblick, während wir da eher so wie kleine Insekten von einem Blattl zum nächsten krabbeln und uns wundern, warum das eine Blattl grün war, das nächste ist plötzlich braun und warum ist da ein Loch drinnen. Wir verstehen einfach vieles nicht, aber Gott hat die Vogelperspektive, er weiß, was das Beste ist. Wenn du Gott wärst, gibt es Dinge, die du anders machen würdest in dieser Welt? Also mir fielen schon einige Sachen ein. Jetzt, ich denke mal, aus der Corona-Krise kann man sicher vieles lernen. Manche Sachen sind der Menschheit wieder bewusst worden, wahre Werte und so. Aber jetzt denke ich mal, jetzt könnte man das Ganze schon wieder beenden auch. Wir haben ein bisschen was daraus gelernt hoffentlich und jetzt könnte man wieder zum normalen Leben übergehen. Afghanistan drüben, denke ich mal, da einfach mal reinhauen, damit einfach wieder mal Ruhe ist. Das gibt es doch nicht. Ein Klima, das ist ständige Auf und Ab. Auf der einen Seite Überschwemmungen, auf der anderen Seite Hitze. Das könnten wir auch irgendwie ein bisschen ausgleichen. Da könnte man das auch ein bisschen angenehmer machen. Also oft denken wir schon, ja, dieses und jenes könnte man besser regeln, könnte man anders machen. Aber auf der anderen Seite, wer bin ich? Was weiß ich, was das Beste ist? Ich bin nicht Gott und das ist auch gut so. Gott weiß, was gut ist, Gott weiß, wo es hingeht, Gott weiß, warum ein Blatt grün ist, das andere braun ist, warum es in unserem Leben einmal so ausschaut, dann wieder anders. Und es ist gut so, dass er da den Plan hat. Und ich weiß nicht, wie deine Lebensumstände momentan sind. Vielleicht sagst du, ja, es läuft rückwärts und bergab, aber es läuft. Oder du sagst, na, passt, ich bin zufrieden, haut hin, habe eigentlich keine größeren Sorgen momentan. Weiß nicht, wir sind alle verschieden, wir haben auch verschiedene Lebensumstände. Was ich weiß, ist, dass wenn du mit Gott unterwegs bist, dann bist du auf jeden Fall in die richtige Richtung unterwegs. Gott macht keine Fehler. Wir machen Fehler und das ist auch das Geniale bei Gott, selbst unsere Fehler baut er dann in seinen perfekten Plan mit ein. Und der Weg, den wir gehen, ist oft steinig, oft hart. Hier in Josas Fall ist er sogar ziemlich feucht durch den Fluss durch. Aber letztendlich führt Gottes Weg ins gelobte Land, ins neue Jerusalem. Deshalb ist es gut, auf Gottes souveräne Führung zu vertrauen. Das Zweite, was zum Vertrauen dazugehört, ist, dass man Gottes Wort kennt. In Vers 7 lesen wir, da sagte Jahwe zu Josua, und dann später in Vers 9, da rief Josua das Volk Israel zu sich, kommt her und hört, was Jahwe, euer Gott, euch sagt. Also, ja, Josua hat das, was er von Gott gehört hat, an das Volk weitergegeben. Und in Römer 10 steht, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Die Botschaft aber gibt uns Christus. Glaube basiert nie auf irgendwelchen Eindrücken oder Gefühlen, sondern immer auf dem soliden Wort Gottes. Obwohl Abraham und seine Frau Sarah sehr alt waren und sie noch sehr unfruchtbar war, haben sie darauf vertraut und haben einen Sohn bekommen. Mose hat auf Gottes Wort vertraut und hat das Volk aus Ägypten rausgeführt. Josua hat auf Gottes Wort vertraut und hat das Volk ins gelobte Land reingeführt. Und jetzt sind wir dran, auf Gottes Wort zu vertrauen. Um Gottes Wort vertrauen zu können, muss man es erst einmal kennen. Josua hat die Angewohnheit gehabt, das lesen wir ein paar Mal, dass er immer wieder früh morgens aufgestanden ist, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Daniel hat sie dreimal am Tag hingekniet, um mit Gott zu reden. Jesus hat sie immer wieder irgendwo zurückgezogen, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater. Wie schauen deine Bibellesegewohnheiten und Gebetszeiten aus? Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Früher habe ich es mir angewöhnt gehabt, dass ich immer eine halbe Stunde früher aufgestanden bin, um in der Bibel zu lesen. Momentan mache ich es eher so, dass ich beim Spazierengehen mit dem Hund so die Kopfhörer drinnen habe und die Audiobibel horche oder eine Predigt anhorche und. Es gibt viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man einfach dran bleibt. Und wenn jemand so die Freude am Glauben verloren hat, wenn dann die Gottesdienste nichts mehr geben und irgendwie das ganze Glaubensleben so eine fade Partie ist, dann ist die erste Frage immer, liest du die Bibel? So einfach, liest du die Bibel? Und jemand hat einmal gesagt, wenn du eine Bibel siehst, die fast auseinanderbricht, dann gehört sie sicher jemandem, dessen Leben nicht auseinanderbricht. Das Wort Gottes gibt Halt und Zuversicht für die Zukunft, egal wie die Zukunft auch ausschauen möchte. Deshalb Gottes Wort kennen gehört zum Glauben dazu. Das dritte ist, heiligt euch. In Vers 5 steht, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Für das Volk Israel hat das Heiligen etwas mit Reinigen und mit zeremonieller Waschung zu tun gehabt. Für uns heute hat das eine andere Bedeutung. Im 1. Johannesbrief lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir als wiedergeborene Christen in Sünde leben, wenn wir voll sind mit eigenem Stolz, dann behindern wir Gottes Arbeit mit und durch und in uns. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an meine letzte Predigt über den Heiligen Geist mit diesem Becher, mit den Löchern drinnen. Ich bin nicht ganz dicht. Es rinnt einfach immer wieder raus. Immer wieder sind Sünden in unserem Leben und die verunreinigen unsere Beziehung zu Gott. Deshalb ist es einfach immer wieder wichtig, uns diese Löcher zu stopfen, immer wieder hinzukommen zu ihm, um Vergebung zu bitten und uns reinigen zu lassen und neu füllen zu lassen. Und es kommt einfach immer wieder Schmutz in unser Leben. Es sind immer wieder Sachen, die nicht so ganz passen, die schlecht laufen. Und da jetzt vielleicht so ein kleiner Nebeneinschub, warum auch wiedergeborene Christen oft Probleme haben mit diesen und jenen Sachen. Da kommt dann auch irgendwie automatisch immer die Frage, ja, straft Gott heute auch noch? Das ist, ich denke, ein kompliziertes Thema, da kann man Bücher drüber schreiben und wahrscheinlich endlos diskutieren. Es gibt auch verschiedene Ansichten dazu. Ich möchte jetzt nur kurz vier Sachen erwähnen, die für mich wichtig sind dabei, über die Strafe Gottes. Zum Ersten muss man, glaube ich, sagen, und das ist, denke ich, das Wichtigste, dass die Strafe auf Jesus liegt. Er hat unsere Strafe, er hat unsere Schuld auf sich genommen. Deshalb würde ich jetzt nicht vorschnell sagen, dass Gott heute noch irgendwelche Menschen straft. Denn die Bibel sagt, die Strafe liegt auf Jesus. Das Zweite ist aber, dass Gott erzieht und dass, wenn schlimme Dinge in unserem Leben passieren, dass das durchaus ein Hinweis Gottes sein kann, dass es vielleicht Dinge in deinem Leben gibt, die du bereinigen solltest. Dass es eben solche Löcher in deinem Becher gibt, die du stopfen solltest, dass du dich neu füllen solltest. Das kann sein, dass das so eine Art Erziehungsmaßnahme ist. Das Dritte ist, es ist, denke ich, auch wichtig, dass alles, was wir tun, Konsequenzen hat. Sei es jetzt positiv oder negativ. Wenn ich besoffen Auto fahre, einen Unfall baue und dann den Führerschein abgenommen bekomme, dann kann ich sagen, das ist Gottes Strafe. Nein, das ist eine logische Konsequenz von meinem Handeln. Und das Vierte ist, dass wir einfach nicht alles verstehen. Wir wollen gern auf alles Antworten haben, aber vieles hat man keine Antworten. Und es gibt Menschen, das egal was tun, denen gelingt einfach alles. Ich habe jetzt erst wieder unlängst von jemandem, wo jeder gesagt hat, nein, das wird nichts, das kann nicht gehen. Und zack, es hat funktioniert. Und jeder schüttelt nur den Kopf und sagt, das ist wieder typisch. Bei dir haut das wieder hin. Und da ist immer alles toll und irgendwie funktioniert das alles. Und dann gibt es wieder andere Leute, das sind einfach geborene Pechvögel. Egal was machen, es gelingt nicht. Und man weiß nicht, warum. Man kann nicht sagen, ja, da ist Sünde in deinem Leben oder was. Manchen gelingt es nicht. Und manches versteht man einfach nicht. Und da ist, glaube ich, dann auch gut, wenn man es auch gut sein lässt und sagt, ich verstehe nicht alles, sei es drum. Aber das nur so nebenbei. Heiligt euch. Gehört zum Glauben dazu. Das heißt, immer wieder, wenn uns Sünden bewusst werden, bekennen, sich reinigen lassen und neu füllen lassen. Das vierte, was zum Vertrauen dazugehört, ist die Gegenwart Gottes, die Bundeslade im Blick behalten. Zuerst war Mose der Mann Gottes, der das Volk geführt hat, und er hat mit seinem Stab das Rote Meer geteilt. Jetzt ist Josua an seiner Stelle und er hat keinen Stab, aber er hat die Bundeslade. Und die Bundeslade ist so der sichtbare Beweis für die Gegenwart Gottes. Weiß jemand, was in der Bundeslade drinnen war? 10 Gebote. Der Stab Aarons, der noch dazu Sprossen gehabt hat. Und Manna. Bei Manna denke ich mir immer, wenn sie das da ewig lang durch die Wüste tragen, möchte nicht wissen, wie das ausgeschaut hat. War sicher nicht mehr genießbar. Aber die drei Sachen waren drinnen, genau. Und ich glaube, es war auch kein Zufall, dass der Durchzug durch den Jordan ziemlich ähnlich war wie damals beim Roten Meer. Um einfach zu zeigen, die Autorität, die Mose damals gehabt hat, die liegt jetzt auf Josua. Josua hat genauso die Autorität Gottes, das Volk zu führen, wie es Mose damals hatte. Und der Schlüssel für die Durchquerung vom Jordan war eben die Bundeslade, die Gegenwart Gottes. Und wir haben heute keine Bundeslade mehr. Wir brauchen auch keine. Die Bundeslade war damals in der Stiftshütte drinnen, dann später war sie im Tempel und später ist dann Jesus gekommen und er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist der wahre Tempel, Jesus ist die leibhaftige Gegenwart Gottes in dieser Welt. Jesus ist jetzt wieder beim Vater, aber er hat uns den Heiligen Geist dagelassen. Das haben wir jetzt auch erst in einer Predigt gehört. Eine der wichtigsten Aufgaben vom Heiligen Geist ist, dass er uns immer wieder zu Jesus hinführt, zu ihm führt. Und diese Gegenwart Gottes, das ist der Schlüssel für Erfolg oder Misserfolg. Die vorige Generation, 40 Jahre zuvor, wollte auch schon das Land einnehmen, aber ohne Gottes Gegenwart. Das ist ihnen nicht gelungen. Jetzt steht diese neue Generation da und macht es mit der Gegenwart Gottes. Gott ist bei ihnen. Und im Psalm 127 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Wenn Gott bei uns ist, dann ist der Sieg sicher. Und ohne Gott können wir nichts tun. Oft spüren wir die Gegenwart Gottes aber nicht. So oft kommt es dann vor, Gott ist so weit weg von mir oder ich bin so weit weg von ihm, wird es wahrscheinlich eher treffen, weil Gott ist nicht weit weg, Gott ist da. Das Problem ist nur, dass wir oft durch unser Verhalten uns vor seinem Segen abschneiden und dadurch auch vor seiner Gegenwart nichts spüren. Aber Gott ist immer da, wenn wir uns freuen, wenn wir traurig sind, wenn wir die großen oder kleinen Entscheidungen in unserem Leben treffen, Gott ist da. Er ist immer da. Und deshalb ist es einfach immer wichtig, dass wir unseren Blick auf Jesus, auf das Kreuz richten. So wie die Israeliten damals den Blick auf die Bundeslade hatten. Die Bundeslade hat den großen Unterschied gemacht. Und Josua hat das Volk durch diesen Todesfluss, durch den Jordan ins gelobte Land geführt. Und Jesus führt uns auch quasi über den Jordan, durch den Tod hindurch, ins ewige Leben, in den Himmel. Deshalb richte immer den Blick auf Jesus. Und das Fünfte, das ist auch wichtig, Glaube ist kein Trockenkurs, Glaube muss sich immer in der Praxis bewähren. Deshalb muss man auch im Glauben dann handeln und gehorchen. Es ist auch interessant, dass sich das Wasser erst geteilt hat, als die Priester den Fuß reingesetzt haben, nicht vorher. Glaube muss Praxis haben. Jakobus hat geschrieben, Glaube ohne Werke ist tot. Und Luther hat einmal gesagt, Glaube allein rettet, aber Glaube, der rettet, ist nie allein. Glaube allein rettet, aber Glaube, der rettet, ist nie allein. Meine Definition von Glauben, Vertrauen und Gehorchen ist recht kurz und recht einfach. Die Umsetzung ist nicht immer ganz so einfach. Es braucht oft wirklich Mut. Man muss aus der eigenen Bequemlichkeitszone rausgehen und auch bereit sein, oft Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen. Das Leben im Glauben ist und bleibt ein Abenteuer. Soweit Kapitel 3, jetzt kommt Kapitel 4, das, denke ich, auch noch wichtig ist.
Josua 4, das Denkmal. Als das ganze Volk den Jordan durchzogen hatte, sagte Jahwe zu Josua: Befiehl den 12 Männern, die aus jedem Stamm ausgewählt worden sind, 12 Steine mitten aus dem Jordan zu holen, und zwar von der Stelle, wo die Priester stehen. Sie sollen die Steine mit euch hinüberschaffen und dorthin legen, wo ihr das Nachtlager aufschlagt. Da rief Josua die 12 Männer, die er dazu aus allen Stämmen bestimmt hatte, und sagte zu ihnen: Geht jetzt bis vor die Lade Jahwes, eures Gottes, in den Jordan, und jeder von euch soll einen großen Stein auf die Schulter heben. So viele Steine, wie Israel Stämme hat. Die Steine sollen ein Denkmal für euch sein. Wenn später eure Kinder fragen, was es mit den Steinen auf sich hat, dann sollt ihr ihnen erzählen, wie das Wasser des Jordans abriss, als die Bundeslade Jahwes hindurchzog. Die Steine sollen euch in aller Zukunft daran erinnern. Die Männer gehorchten Josua und hoben 12 Steine aus dem Jordan, für jeden Stamm einen, wie Jahwe es befohlen hatte. Sie trugen sie bis zum Lagerplatz und legten sie dort nieder. Josua aber schichtete mitten im Jordan an der Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade standen, ebenfalls 12 Steine auf. Dort liegen sie heute noch. Während der ganzen Zeit blieben die Priester mit der Bundeslade mitten im Jordan stehen, bis alles ausgeführt war, was Jahwe dem Volk durch Josua befohlen hatte, genau wie es schon Mose Josua ausgetragen hatte. Das Volk beeilte sich, durch das trockene Flussbett zu kommen. Sobald alle den Fluss überquert hatten, kamen auch die Priester mit der Bundeslade Jahwes ans andere Ufer. Das ganze Volk sah zu. Die Männer von den Stämmen Ruben, Gad und vom halben Stamm Manasse waren bewaffnet vor den Israeliten hergezogen, wie Mose es ihnen befohlen hatte. Etwa 40.000 Bewaffnete zogen so vor Jahwe zum Kampf in die Ebene von Jericho. An diesem Tag machte Jahwe Josua vor dem ganzen Volk groß. Die Israeliten hatten den gleichen Respekt vor ihm, wie sie ihn vor Mose gehabt hatten. Und so blieb es sein Leben lang. Dann sagte Jahwe zu Josua: Befiehl den Priestern, mit der Bundeslade aus dem Jordan herauszukommen. Josua gab den Befehl. Und kaum hatten die Fußsohlen der Priester das trockene Ufer betreten, da kehrte das Wasser des Jordans in sein Bett zurück, und der Fluss trat wieder über seine Ufer. Es war am 10. April, als das Volk durch den Jordan zog und sein Lager bei Gilga an der Ortsgrenze des Staatsgebietes von Jericho aufschlug. Dort richtete Josua die 12 Steine auf, die sie aus dem Jordan geholt hatten, und sagte zu den Israeliten: Wenn eure Kinder später ihre Väter fragen, was diese Steine bedeuten, dann sollt ihr es ihnen so erklären: Diesen Jordan hat Israel trockenen Fußes durchquert. Denn Jahwe, euer Gott, hat das Wasser des Jordan vor euch austrocknen lassen, bis ihr hindurchgezogen wart, genauso wie er auch das Schilfmeer für uns austrocknete, damit wir durchziehen konnten. Alle Völker der Erde sollen daran erkennen, wie groß die Macht Jahwes ist, damit auch ihr eurem Gott Jahwe immer mit Ehrfurcht begegnet.
Ich bin ein Mann und dazu gehört, dass ich Dinge bereits vergessen kann, während meine Frau noch redet. Sehr zu ihrem Leidwesen. Das ist etwas, was uns Menschen einfach betrifft, dass wir einfach vergesslich sind. Wir vergessen Dinge. Und das ist oft schlecht. Und Gott möchte nicht in Vergessenheit geraten. Und das haben wir auch, wenn man so die Geschichte Israels anschaut, sieht man das immer wieder. Sie haben Gott vergessen, sie haben seine Gebote vergessen und das Ende war dann absolut nicht gut. Und deshalb hat Gott auch immer wieder so Erinnerungsmale bereitgehalten. Der Regenbogen erinnert uns an die Sintflut und dass sich die Welt weiter drehen wird bis zum Ende. Die Sterne zeigen die Größe vom Volk Gottes. Dann die Priester haben solche Quasten an den Gewändern gehabt, die auch an die Gebote erinnern sollen. Das Passafest hat an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und wir haben heute in erster Linie Brot und Wein, das Erinnerungsmahl, das uns an Jesu Körper und an sein Blut immer wieder erinnern. Und ich bin jetzt grundsätzlich auch nicht so ein großer Freund von Traditionen, aber es gibt auch gute Traditionen, die uns eben erinnern, ebenso wie das Brotbrechen. Und das ist wichtig. Und diese Erinnerungssteine, die sollten eben das Volk daran erinnern, dass Gott sie da durchgeführt hat. Das ist so der zweite Punkt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es ist wichtig, dass wir uns einfach immer wieder an vorangegangene Gotteserfahrungen erinnern. Es gibt Möglichkeiten, dass man so ein Tagebuch führt. Ich habe das früher in meiner Jugendzeit ab und zu versucht, aber da war ich recht schlecht darin. Habe wieder aufgehört damit. Aber ich versuche mir immer wieder mal so ein bisschen in Erinnerung zu führen, wie mein Lebensweg bisher war, wie mich Gott geführt hat. Und das macht dann Mut und gibt Zuversicht auch für die Zukunft, auf ihn zu vertrauen. Wie schaut es mit deinem Erinnerungsvermögen aus? Was hast du mit Gott in der Vergangenheit erlebt? Vergiss das nicht. Erinnere dich immer wieder daran, wie er dich geführt hat, um dann auch mutig in die Zukunft zu gehen. Und das Dritte, das ist dann das Endergebnis von der ganzen Geschichte, beziehungsweise gibt es sogar drei Ergebnisse. Das erste Ergebnis ist, dass Josua groß wurde. Da lesen wir, an diesem Tag machte Jahwe Josua vor dem ganzen Volk groß. Die Israeliten hatten den gleichen Respekt vor ihm, wie sie ihn vor Mose gehabt hatten. Und so blieb es sein Leben lang. Über die erste Gemeinde lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sie durch ihr gottesfürchtiges Verhalten eine hohe Achtung im Volk hatten. Und das ist auch etwas, was ich auch immer wieder merke, dass auch wenn wir vielleicht ab und zu wegen unserem Glauben belächelt werden, im Endeffekt haben Menschen doch eine große Achtung vor unserem Glauben. Und ich habe schon öfters gehört, dass Leute das bewundern und sagen, ja, so einen Glauben hätte ich eigentlich auch gerne, aber irgendwie hänge ich zu sehr an meinem Leben und meinem Stolz und möchte mein Leben so leben, wie es ich will. Und darum schaffen sie oft den Sprung nicht zum Glauben. Aber bewundern tun sie uns sehr oft für unseren Glauben. Das zweite Ergebnis ist Zuversicht für die Zukunft. Wenn man sich daran erinnert, wie Gott in der Vergangenheit geführt hat, dann macht es Mut und gibt Zuversicht, dass man ihm auch in der Zukunft vertraut. Und man ist bereit für folgende Glaubensschritte. Und das dritte, und das ist das Wichtigste überhaupt, Gott wurde groß. Alle Völker der Erde sollen daran erkennen, wie groß die Macht Jahwes ist, damit auch ihr eurem Gott Jahwe immer mit Ehrfurcht begegnet. Warum überhaupt das Ganze? Wozu das ganze Universum? Wozu die Erde? Wozu wir Menschen? Gott war nicht langweilig, er war nicht einsam, damit er das alles erschaffen hat. Im Endeffekt geht es ihm immer um seine eigene Ehre. Und Jesus ist auch nicht nur deshalb ans Kreuz gegangen, damit wir nicht in der Hölle landen, auch, aber nicht nur. Auch da ging es in erster Linie um die Ehre Gottes. Das klingt vielleicht egoistisch, Aber wer Gott kennt, der weiß, dass ihm auch alle Ehre zusteht. Dass ihm der Ruhm zusteht. Und wir sind quasi so die Nutznießer, die Schmarotzer von seinem Erfolg, von seinem Ruhm. Wir fahren so ein bisschen in seinem Windschatten mit und können seinen Erfolg und seinen Ruhm auch mitgenießen. Aber letztendlich geht es im Leben nicht um uns, sondern es geht um Gott und um seine Ehre. Und das hilft dann auch, wenn man das einmal verstanden hat, mit Situationen besser umzugehen, mit denen man vielleicht nicht einverstanden sind. Wenn man denkt, das hätte ich anders gemacht. Und dann, genau, es geht ja gar nicht um mich. Es geht ja um Gott und um seine Herrlichkeit. Was ist dir wichtiger? Gottes Segen für dich oder seine Herrlichkeit? Fassen wir nochmal zusammen. Glaube bedeutet Vertrauen und Gehorchen. Das heißt, dass man auf Gottes souveräne Führung vertraut. Wo hat dich Gott in der Vergangenheit geführt? Gibt es vielleicht Bereiche in deinem Leben, wo du mit seiner Führung unzufrieden warst? Vertrauen bedeutet auch, dass man Gottes Wort kennt. Wie viel, wie oft, wie sehr liest du in der Bibel? Heiligt euch. Können andere erkennen, dass du ein Heiliger bist? Kommst du immer wieder zum Kreuz, bittest um Vergebung, stopfst deine Löcher und lässt dich neu von ihm füllen? Gottes Gegenwart. Was bedeutet es für dich ganz konkret, Jesus nachzufolgen? Wie schaut es praktisch aus? Und letztendlich im Glauben handeln und gehorchen. Welche konkreten Entscheidungen musst du in nächster Zeit treffen? Bete um Mut und um Weisheit, das richtig zu machen. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau, dass du dein geistliches Gedächtnis auf Trab hältst, damit du nicht vergisst. Und letztendlich, das Ergebnis ist Mut und Zuversicht für die Zukunft, Achtung für uns und letztendlich Gottes Ehre. Was ist dir da wichtiger? Sein Segen für dich oder seine Herrlichkeit?